So, das war ein krasser Abbruch, ne? Von daher werden wir gleich noch ein bisschen weitermachen. Dass wir die Musik spielen lassen, dass wir eintauchen in diese Ruhe, in dieses einfach Dasein und dass uns widerfährt, was uns widerfährt. Man kann es nicht machen. Das ist die Krux. Man kann das nicht machen. Aber der Heilige Geist bringt uns in einen Zustand, dass uns das Reich Gottes widerfährt. Das ist ja was. Ne? Ja, ich bin ja ein Schriftsteller eigentlich. Na, das habt ihr schon gemerkt an den vielen Büchern. 2008 habe ich angefangen zu schreiben und ja, habe 30 Jahre in der Krankenpflege gearbeitet. Also ich weiß, wie die komatösen Patienten sind und wie schwer das sein kann, aufzuwachen. Und wie viel Kraft das braucht. Ja, und wie viel Glauben auch, dass man den Diagnosen nicht immer glaubt. Die sagen, dass dieser und jener Patient aber bestimmt nicht mehr aufwacht. Der Herr hat mir oft gesagt, glaub's doch einfach nicht. Die Ärzte wissen auch nicht alles. Stell dir einfach vor, die gehen bald nach Hause. Und siehe da, manche Totgesagten gingen wieder nach Hause. Und die Ärzte waren beeindruckt von ihren Leistungen. Hatte ich ja nichts dagegen, wollen sie beeindruckt sein. Ja. Ja, ich habe hier zwei Termine, auf die ich hinweisen will. Und zwar gibt es ein Männerwochenende, 20.06. über Frohen Leichnam, 20.06. bis 23.06. schon bald für die Männer mit dem Titel Geheimnisse der Kraft. Ist das attraktiv oder ist das attraktiv? Geheimnisse der Kraft. Also das wird sehr spannend. Das ist in Gößweinstein in der Fränkischen Schweiz. Die ist nicht in der Schweiz, sondern in Franken. Die Fränkische Schweiz. Und da gibt es in Gößweinstein ein Gebetspavillon und ein schönes Gästehaus. Und da werden diese Geheimnisse euch offenbart. Ja, und ich hoffe, könnt ihr mitnehmen. Ich glaube, ein paar von diesen Anzeigen sind noch da. Ist ja schon bald. Überlegt euch zu kommen. Das hatten wir letztes Jahr schon, dieses Männerwochenende. Und das war so, dass die Männer gesagt haben, wir wollen fortsetzen. Ja, geht doch, ne? Habt ihr gehört? Die Männer haben gesagt, nicht die Frauen. Also die Männer haben gesagt, wir wollen fortsetzen. Ja, da habe ich gesagt, naja, wenn ihr das wollt, bin ich nicht dagegen. Ne? Wunderbar, Geheimnisse der Kraft. Dann wird es auch in Gößweinstein noch geben, eine Vaterherzwoche mit dem Henk Brogemann und dem Frank Krause und Team. So, da machen dann wir die Musik. Falls nicht ihr das noch kurzfristig übernehmt, wäre auch nicht schlecht. Ja, genau. Und das wird eine Woche sein oder 5 Tage werden das sein. Das ist ein ganz moderater Preis. 350 € ist alles all inclusive. Verpflegung und Unterbringung und Seminargebühren. Und es geht um das Vaterherz Gottes und der Henk Brogemann ist sehr witzig, Holländer, der versucht Deutsch zu sprechen. Es ist so witzig, es ist nur witzig. Und da man in der Kirche neuerdings auch witzig werden darf, ist das eine ganz gute Übung für euch. Also, ja. Und der Vorteil ist mit diesen 5 Tagen, dass es eben 5 Tage sind. Ihr merkt ja, man kann Dinge nur so anreißen und dann ist es auch vorbei und ja, man hat keine Zeit, das zu vertiefen und man geht wieder auseinander und ja, das ist natürlich in so einer Zeit und auch an einem anderen Ort, man ist da auch den ganzen Tag und auch die Nacht bleibt man, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. So, da können die Dinge sich viel mehr ausfalten und vertiefen, als wie das jetzt hier möglich ist. Will ich euch sehr empfehlen, diese Woche auch in Gößweinstein mit dem Henk und dem Frank, Henk und Frank, und das, ich habe das Gefühl, das wird die Sache schlechthin. Das wird sehr, sehr schön, sehr, sehr gut und es gibt auch schon viele Anmeldungen, also schaut, ob das nicht was für euch wäre. Die Flyer liegen auf dem Büchertisch. Auf dem Büchertisch liegen auch Bücher. Und zwar will ich euch Bücher empfehlen, und zwar natürlich als allererstes das Haus des Gebets. So, das haben auch viele von euch schon gelesen und haben hoffentlich können sagen, das ist wirklich ein gutes Buch. Eintreten in das Mysterium Gottes. In diesem Buch behaupte ich, dass es im Himmel immer gebetet wird. Glaubt ihr das? Ja, das ist ein Vorteil für uns. Wenn wir Anschluss finden an den Himmel, finden wir auch Anschluss an das immerwährende Gebet. Das betet da immer. Und das ist im Himmel gar nicht mühsam. Oder glaubst du, die haben Stress? Oh, wir müssen beten, rund um die Uhr. Was sollen wir nur beten? Ja, der Geist weiß, was zu beten ist, und zwar immer. Und das haben wir erlebt, auch in unserem Gebetskreis, dass es eine Wende gibt, wo man das Gebet nicht mehr macht, sondern das Gebet uns macht. Das ist dann was ganz anderes. Ja. Und ich empfehle euch das sehr. Also mir ist das mit dem Gebet unheimlich wichtig. Ich glaube, Erweckung ohne Gebet, können wir knicken, das kann nicht sein. Es fängt im Gebet an, dass wir Sehnsucht haben, dass das Gebet angefacht wird. Und ich lese euch da gleich noch eine Stelle dazu vor. Dann habe ich ein kleines Buch geschrieben, Feuerprobe, das kleine Buch über Erweckung in Deutschland. Wenn wir erweckt leben wollen, ist das ganz gut, sich mit Erweckung auseinanderzusetzen. Und da drin ist die Erweckung wie ein Drache. Deswegen lesen das viele Christen schon nicht. Die lesen Drache, raus, weg damit. Aber es kann sein, dass wenn die Erweckung uns ergreift, ist das nicht nur nett. Ne? Da kommen große Kräfte ins Spiel. Und die wollen uns verschlingen. Und in diesem Buch bringt ein Engel mich dem Drachen immer näher und ich weiß, am Ende wird der mich fressen. Die Erweckung will uns fressen. Dann sind wir da drin und die ist in uns. Und das ist also so, ja, Feuerprobe. Und natürlich geht es auch darum, dass wir, was ich jetzt auch schon euch gesagt habe, wir sind für diese Dinge gar nicht gerüstet. Also wir haben auch die Vorstellungen über dieses Feuer Gottes und so. Und wir haben die Dinge alle klein gekocht und klein gemacht, damit es in unsere Strukturen passt. Aber eigentlich will der Geist uns aus diesen Strukturen auch wieder rausbringen, dass nicht er sich richten muss nach unseren Strukturen, sondern unsere Strukturen sich richten nach ihm. Wer richtet wen? Wir, ihn oder er uns? Das ist so eine Frage, ne? Wer bestimmt? Er oder wir? Wir sind geneigt, das doch in der Hand zu behalten. Das muss man doch so sehen, ne? Noch, Death Valley wird noch schlimmer. Auf diesem Buch sind vorne Knochen, also da sind Gerippe drauf. Im Tal der deutschen Knochen, Death Valley, da geht es auch um Erweckung. Und diese Knochen, das ist Hesekiel 37, wo ja der Prophet in dieses Tal gebracht wird, voller Gebeine. Und Gott sagt, diese Gebeine, lieber Prophet, ist meine ganze Kirche. Ja, das glauben wir auch, ne? Das sehen wir ja. Ich weiß nicht, wenn Gott dich versetzt in ein Tal voller Knochen, ob du glaubst, das ist von Gott. Naja, also der hat's geglaubt, zumindest lang genug, um zu fragen, Gott, was ist das hier, ne? Und Gott sagt, das ist mein ganzes Volk. Es ist sehr vertrocknet, es ist ohne Hoffnung, es ist nur noch Knochen. Ja, schöner Befund, ne? Ja, und dann ist die Frage, wie werden diese Knochen wieder lebendig? Na, das ist die Frage, werden sie wieder lebendig? Und Gott fragt den Propheten, lieber Prophet, du bist ja ein Prophet, sag mal, werden diese Knochen wieder lebendig? Ja, der kann sich das nicht vorstellen. Wie soll das passieren? Und jeder von euch fragt sich, dieser Prediger hat gut reden. Wie soll das denn gehen? Ja. Okay, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich jetzt. Der Prophet sollte den Geist Gottes, den Geist des Lebens rufen. Und der Geist kam in das Tal voller Knochen. Was ist passiert? So, der Wind hat unheimlich viel Staub aufgewirbelt und hat diese ganzen Knochen ausgegraben, wo immer die steckten. Und dann wurden diese ganzen Gebeine und Knochen aneinander gerückt, bis die perfekte Ordnung wiederhergestellt war. Alle lagen schön Skelett an Skelett, Reihe in Glied, nummeriert und registriert. Schön lagen alle hier jetzt geordnet und hatten gesagt, wir haben die volle Erweckung gehabt. Nur eine Kleinigkeit fehlte noch. Sie waren nicht lebendig, aber ordentlich. Ich finde, das ist ein Bild für die Gemeinde. Es ging jahrhundertelang, ging es sowas von die Ordnung. Die Ordnung, die Ordnung. Die Ordnung war das Wichtigste. Hauptsache, die Ordnung stimmt. Ob man dabei lebt, das war gar nicht die Frage. Hauptsache, die Ordnung. Und solche Bände, ja, riesige Bibliotheken voller Ordnung, Gemeindeordnung, Kirchenordnung. Es ging alles um die Ordnung. Aber ob man dabei lebt, nicht. Aber okay, hier ist die Geschichte in Ezekiel auch nicht zu Ende, indem dass die Ordnung kommt. So, also die Knochen sind noch nicht lebendig. Jetzt wird der Geist wiedergerufen. Zweites Mal. Glaubt ihr, einmal Heiliger Geist reicht? Ja, der kommt einmal, zack, 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 alles ist gut. Na, weit gefehlt, ne? So, und jetzt bringt der Geist auf diese Knochen Fleisch und Blut und Sehnen auch noch und alles andere, wo wir nicht drüber reden wollen, was da alles drauf kam und dann Haut drüber und oh. Also jetzt kam auf diese Knochen der Körper. Was braucht der Heilige Geist, um zu bleiben? Einen Körper. Wurde der Geist nicht in die Nase geblasen und er wurde eine lebendige Seele? Wenn da aber gar keine Nase ist, wo soll man reinblasen? Also diese Knochen, du kannst ja den Heiligen Geist in die Knochen wehen lassen, du kannst den über die Knochen ausgießen, Heiliger Geist kommt, Heiliger Geist weg, die Knochen können überhaupt nichts halten, nichts. Die sind ja nur Knochen, aber ordentliche Knochen. Gut, bitteschön. Aber jetzt war die nächste Phase, in der nächsten Phase wurden die nicht noch bessere Knochen, sondern es kam etwas ganz anderes. Es kam Fleisch und Blut auf diese Knochen. Vielleicht haben die Knochen sich nicht mehr erinnert, dass ganz früher sie auch mal Fleisch und Blut auf sich hatten. Aber jetzt kam ein anderes Gewebe, Knochen und das Fleisch und Blut. Es ist was ganz Verschiedenes, oder? Und jetzt kam ein Körper wurde gebildet, ein Gefäß wurde gebildet für den Geist. Denn der Geist wohnt in Körpern, er wohnt nicht in Organisationen. An Pfingsten fiel der Geist nicht auf eine Organisation, sondern auf einzelne Menschen. Dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt. Was ist der Tempel? Die Gemeinde, wo ich am Sonntag hingehe? Nein, das ist nicht der Tempel. Der Tempel bist schon wieder du. Immer wieder du. Was ist nur mit dir? Du kannst das nicht auf die Gemeinde schieben. Ja, das ist die Gemeinde. Ja, und der Geist muss in der Gemeinde. Und die Gemeinde und die Gemeinde und die Gemeinde. Und Gott sagt, ja, halt mal. Was ist denn mit dir? Fangen wir mal mit dir an. Nein. Doch. So, jetzt kam Fleisch und Blut auf diese Knochen. Das war die zweite Welle des Heiligen Geistes. Und über diese Wellen schreibe ich in diesem Buch. Ich habe euch eine ganze Reihe davon mitgebracht und will, dass ihr die alle kauft. das ist auch nicht so schrecklich teuer, ist auch nicht so schrecklich dick, das schafft ihr. Aber da drin, für alle, die interessiert sind, warum das mit der Erweckung auch Fragen aufwirft, warum manches nicht so funktioniert, wie wir gewohnt sind. Dieses Buch ist ganz, ganz interessant dafür. So, jetzt war also der Körper wiederhergestellt worden. Die ganze Gemeinde lag jetzt nicht mehr Knochen nur, sondern jetzt sah schon viel besser aus. Jetzt lagen die da alle mit Körpern. Aber eine Klitzekleinigkeit fehlte noch. Sie waren noch nicht lebendig. Hatten sie Erweckung erlebt? Ja. Hatten sie eine Bewegung des Heiligen Geistes erlebt? Ja. Nur lebendig waren sie noch nicht. Interessant, oder? Ich finde das sehr spannend. Und dann das dritte Mal. Jetzt kam die dritte Welle des Heiligen Geistes, ne? Und diesmal kam der Geist in die Gefäße, in die Körper. Und da blieb er auch. Und sie wurden lebendig. Sie wurden lebendig und kamen auf ihre Füße, ein sehr großes Heer Gottes. Aha, warum denn ein Heer? Ein sehr großes Heer Gottes, um der ganzen Welt zu bezeugen, wie es funktioniert. Wie man lebendig wird. Denn alles geht darum, dass wir lebendig werden. In deinem Hesekiel 37 sagt Gott auch, daran werden sie erkennen, dass ich es bin, wenn ich sie lebendig mache. Das ist das Kennzeichen. Das Kennzeichen Gottes ist Leben. Er macht lebendig. Daran können wir erkennen, dass er es ist, der dahinter steckt. Wenn Leben dabei rauskommt, wenn Besserwisserei dabei herauskommt, wenn Religion dabei herauskommt, muss nicht unbedingt Gott dahinter stecken. Aber wenn es uns lebendig macht, dann ist es wohl der Herr. Und der Geist macht lebendig. Ja, das war die dritte Welle, also sehr schön. Jetzt konnten diese einstigen Knochen das Tal auch verlassen. Wenn du den Knochen gepredigt hättest, ihr Knochen hört das Wort des Herrn, so hat er auch angefangen, der Prophet. Ihr Knochen hört das Wort des Herrn. Und die Knochen haben geantwortet, wir haben keine Ohren, wir können dir nicht zuhören. Du brauchst überhaupt nicht zu uns zu sprechen. Hat er aber getan, zu den Knochen gesprochen. Ihr sollt lebendig werden. Hört ihr Knochen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ganz tief in den Knochen sich eine uralte Sehnsucht regte. Boah, wir könnten wieder leben. Das wäre doch was. Ja. Aber sie konnten gar nichts tun. Sie waren ja Knochen. Sie konnten nur da liegen und der Geist hat sie durcheinander geworfen. Und der Geist hat die dann da geordnet, wie kein Mensch im Leben auf die Idee kommt, wie man die alle aneinander ordnet. Ich weiß nicht, wie viele Knochen hat man überhaupt im Körper. Ist, glaube ich, eine ganze Menge. Mich hat Jesus auch gefragt, was meinst du, wie lange dieser Prozess gedauert hat? Liest sich ja in einem Vers. Aber wie lange? Alles in Position zu bringen für die nächste Phase. Und die Hälfte der Knochen verstand ja nun nicht, was überhaupt mit ihnen vor sich geht. Ne? Ich meine, am Ende versteht man, am Ende, ne, wenn der Körper drauf ist und wenn dann das lebendig geworden ist, am Ende von Hesekiel 37, versteht man Hesekiel 37. Aber wenn man mittendrin ist von Hesekiel 37 und es steht auch noch gar nicht in der Bibel, also man weiß nicht, wie einem widerfährt. Ne? Was ist das? Hat es das früher schon gegeben? Wo steht das in der Bibel? Ja, steht noch nicht, kommt erst noch. Ja. Jetzt steht es drin und wir lesen das in ein paar Minuten, zack, 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 aber in Wahrheit, was für ein Prozess. Darüber schreibe ich in diesem kleinen Buch Death Valley im Tal der deutschen Knochen. Und man erkennt es daran, dass es deutsche Knochen sind, weil diese Grippe hier sind die drei Affen. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts. Willkommen im Tal der deutschen Knochen. Na. Ups. Dann habe ich noch ein Buch hinten liegen, eine zeitlose Reise. Da Sonderpreis von dem Luc Niebergall habe ich ein Buch übersetzt. Das ist so eine Himmelsreise, wo jemand in den Himmel mitgenommen wird, der aber auch nicht weiß, wer er ist. Identität unklar. Wer bin ich? Aber er wird durch den Himmel mitgenommen, obwohl er nicht weiß, wer er ist. Und er erfährt mit der Zeit etwas mehr darüber, wer er ist. Aber auch, wer die Gemeinde ist. Sehr spannend. Sonderpreis, ich habe es übersetzt, billiger gekriegt. Könnt ihr euch kaufen. Über Gebet, jetzt habe ich es zugeschlagen, habe ich etwas auch geschrieben, wenn ich es denn jetzt wiederfinde, in diesem Buch über die Armee. Unter der Überschrift Gebetsrevolution. Wenn wir uns das allgemeine Gebet vieler Gemeinden ansehen, ist es Lichtjahre von der Qualität entfernt, worüber die Schrift spricht. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen. Betet zu jeder Zeit. Wie viel ist das? Oh Mann, weiß der Herr nicht, dass wir keine Zeit haben. Mit allem Gebet und Flehen betet zu keiner Zeit im Geist und wachet, schlaft hierzu in allem Anhalten. Ja, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, wachet hierzu in allem Anhalten und flehen für alle Heiligen. Boom. Krass, oder? Das ist ja sowas von intensiv. Wie kann man so sein? Ja, reifer werden. Stärker werden. 10-mal mehr, 100-mal mehr. Warum denn nicht? Und dann habe ich ein kleines Artikelchen gefunden über das Gebet. Ja. Zur wöchentlichen Gebetsstunde kommt im Allgemeinen ein winziger Bruchteil der Mitglieder der Gemeinde, die dann allerdings lieber Kaffee trinken als beten. Gebet ist beliebig und nebensächlich. Ein Krieg kann so nicht geführt werden. Er ist von vornherein verloren. Dieses Epheser 6, Vers 18 mit allem Gebet und Flehen ist Teil der Waffenrüstung, oder? Das ist Teil der Waffenrüstung. Geht in Vers 10 los. Seid stark, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also bitte, liebe Gemeinde, werdet stark im Herrn. Wie stark? Na, wenigstens um alle Zeit zu beten. Wenn wir uns die Waffenrüstung durchlesen, dann muss man sagen, es ist den meisten zu schwer, diese Rüstung überhaupt anzulegen oder sie zu tragen, geschweige denn zu kämpfen. Da steht, denn wir haben zu kämpfen. Wer? Ja, der Herr. Nein, da steht wir. Da steht wir, hallo, wir haben zu kämpfen. Und mit wem? Mit unseren Sorgen und Problemen und unseren Symptomen. Der steht da nicht. Wir haben zu kämpfen mit den Mächten und Gewalten und himmlischen, weiß ich nicht. Also da werden große, mächtige, böse Gegner aufgeführt, mit denen wir, du und ich, sind wir, zu kämpfen haben. Darum sollen wir ja stark im Herrn sein. Darum sollen wir die Waffenrüstung tragen. Darum können wir es uns nicht leisten, nicht zu beten. Betest du nicht, bist du sowieso raus. Man kann dich ja nicht in den Krieg schicken in dem Zustand. Ja, Gebet. 1952 wurde Einstein von einem Doktoranden der Princeton-Universität gefragt, was in der Welt denn noch für eine originelle Doktorarbeit übrig sei. Woraufhin Einstein sagte, finde was über Gebet heraus. Im Alter von 85 Jahren sagte der englische Prediger Sidlow Baxter, in den mehr als 60 Jahren meines Dienstes habe ich nur 3 Gemeinden geleitet. In jeder einzelnen hatten wir Erweckung. Und nicht eine davon war das Ergebnis meiner Predigten, sondern sie kamen als Ergebnis davon, dass die Gemeindemitglieder in ein Bündnis eingetreten waren, in ein Bündnis eingetreten waren, so lange zu beten, bis die Erweckung kommt. Und sie kam. Jedes Mal. Das ist sowas. Richard Halvorson, Kaplan des amerikanischen Senats, stellte fest, dass wir keine wirklichen Alternativen als die des Gebets haben. Er sagte, du kannst bis zur Erschöpfung organisieren. Du kannst planen, vorprogrammieren und subventionieren. Aber wenn du nachlässt zu beten, ist alles Zeitvergeudung. Gebet steht nicht zur Disposition. Es ist zwingend. Nicht zu beten heißt, Gott nicht zu gehorchen. Roy Pointer kam nach umfassenden Untersuchungen in den Baptistengemeinden von Großbritannien zu der Schlussfolgerung, dass überall, wo es positives Wachstum gab, es auch einen sich wiederholenden Faktor gab. Es war alles betende Gemeinden. In Larry Lees Gemeinde, Church on the Rock in Texas, war ein Wachstum von 13 Mitgliedern im Jahr 1980 auf 11.000 Mitglieder im Jahr 88 zu verzeichnen. 13 auf 11.000. Na, da hast du was zu tun, ne? Als er über dieses erstaunliche Wachstum gefragt wurde, sagte er, ich fing keine Gemeinde an, ich fing ein Gebetstreffen an. Habt ihr das gehört? Ich fing keine Gemeinde an, ich fing ein Gebetstreffen an. Ich fing keine Gemeinde an, ich fing ein Gebetstreffen an. Wo könnte man sich zum Beten treffen? Wie wäre es bei dir? Wir lesen noch ein bisschen hier weiter. Also, als David Shibley, wir waren noch bei dem Punkt, wo könnte das Gebet anfangen? Es könnte bei dir anfangen. Hast du eine Wohnung, ein Haus, einen Keller? Keller sind sehr geeignet für Gebetstreffen. So, da kannst du ein bisschen Platz machen, das ist schön unterirdisch. Da wirst du, da kommst du an die Wurzeln dran und da kannst du mit dem Gebet anfangen. So, auch Wolkenkratzer haben mal im Keller angefangen, heißt es. Wir fangen nicht oben an, sondern unten. Aber Gebet ist essentiell. Ohne Gebet, ich habe meiner Gemeinde auch immer wieder gesagt, also wenn wir keine betende Gemeinde sind, was machen wir? Was soll das alles? Für wen? Für was? Ja, um eine richtige Gemeinde zu sein. Na, was ist eine richtige Gemeinde? Wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Das finde ich auch eine sehr gute schriftgemäße Definition. Kriegst du zwei oder drei zusammen? Bei dir zu Hause, musst du viel Tee nicht machen, reicht eine Kanne. Und so beginnt es. So beginnt es immer. Es sind die ganz kleinen Anfänge, aus denen das Große erwächst. Viele wollen das Große und fangen das Kleine nicht an, sondern warten auf das Große, das nicht kommt, weil das Kleine nicht erledigt ist. Ich glaube, dass Gott viele Gemeinden heutzutage runter zerrüttet auf die Ebene von zwei oder drei. Weil wenn es auf der Ebene nicht funktioniert, funktioniert es auch nicht mit 200, 300, oder? Es muss das Kleine gesund sein. Es muss die Zelle funktionieren. Sonst funktioniert auch das Organ nicht. Das ist so. Wir haben viele Gemeinden, da klagen die Leute, ich bin aber so einsam. Ja, aber du bist doch in der Gemeinde. Ja, aber trotzdem. Na, was ist das? Wieso sind wir einsam? Ja, weil wir nicht die zwei oder drei haben. Wir haben keine Freunde, aber wir sind im Ministry-Team. Klar, wir machen das. Als David Shibley, der für das Gebet in der Gemeinde verantwortlich ist, nach dem Geheimnis der Gemeinde gefragt wurde, sagte er, das evangelistische Programm unserer Gemeinde ist das tägliche Gebetstreffen. Jeden Morgen, von Montag bis Freitag, treffen wir uns um 5 Uhr, um zu beten. Wenn wir sehen, dass die Ernte der Bekehrungen für länger als eine Woche rückläufig ist, betrachten wir das als geistlichen Rotalarm und suchen den Herrn. Wo sind wir gelandet? In Korea ist die Gemeinde von fast 0 auf 50% der gesamten Bevölkerung angewachsen. Allein in diesem Jahrhundert. Pastor David Yonggi Cho schreibt die Bekehrungsrate von etwa 12.000 Menschen pro Monat in seiner Gemeinde hauptsächlich dem unaufhörlichen Gebet zu. Heutzutage gibt es aus vielen Richtungen großen Druck in unserer Gesellschaft, härter zu arbeiten, smarter zu werden, Resultate hervorzubringen oder man wird beiseite geschoben. In vielen westlichen Ländern ist die Gemeinde in Gefahr, diese Mentalität in ihr eigenes Verhalten und ihre Praktiken aufzunehmen und vergisst dabei, dass im göttlichen Menschen Bemühung und Erfolg nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch ein gnädiges Freisetzen von Gottes heiligem Geist kommt. Vor Jahren sagte Torrey, wir leben in einer Zeit, die durch die Vermehrung menschlicher Maschinerie und die Verminderung von Gottes Kraft charakterisiert ist. Der große Ruf unserer Tage ist Arbeit, 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 organisieren, organisieren, organisieren. Gib uns etwas Neues, Gesellschaft, berichte uns über neue Methoden, entwickle neue Maschinen. Aber der wahre große Bedarf in unseren Tagen ist das Gebet, mehr Gebet, besseres Gebet. Freunde, in der Gemeinde der westlichen Welt haben wir heutzutage die aktuellste, auf dem neuesten Stand der Technik stehende Technologie zur Verfügung, um das Evangelium zu verbreiten. Aber in so vielen Ländern scheint vergleichsweise wenig zu passieren. Kann es sein, dass während die Welt gelernt hat, Roboter auf den Mars zu senden, was die Bereiche Mission und Wachstum unserer Gemeinden angeht, wir zum Teil vergessen haben, mit dem Herrn dieser Erde zu kommunizieren? Wenn das so ist, ist unsere beste Kursänderung die, wieder in Gemeinschaft mit den ersten Jüngern zu stehen, wie sie zum Haupt der Gemeinde Jesus Christus zurückkehrten und sagten, Herr, lehre uns beten. Ja, das Gebet. Es ist wirklich bedrohlich, was Jesus über Gebet sagt. Wir können das so gar nicht. Ne? Ich habe jetzt die Tage nochmal gelesen in Lukas, die Geschichte von dieser Witwe und dem ungerechten Richter, wo Jesus das als ein Beispiel gibt, als ein Gleichnis, dass wir immer zu beten und nicht nachlassen sollen. Mal sehen, ob wir es gerade finden. Oder wisst ihr es auswendig? 18. Also, da heißt es dann so. Er sagte ihnen aber, Jesus sagte den Jüngern aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete, vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber auch eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sagte, schaffe mir Recht. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht springt. Ja, also, das sind ja mal Beispiele für Gebet, ha? Dass die nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht springt. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben auf Erden finden. Ja, bis heute nicht, ne? Naja, vielleicht bei Larry Lee oder in Korea oder ich weiß es nicht wo. Was ist los mit uns? Wir sind in diesen Dingen eingeschlafen. Wir sagen, wir folgen dem Herrn, aber wir sind wie die Knochen, wir können gar nichts tun. Wir sagen, ja, ich würde ja gerne beten, aber ich kann nicht. Ich finde das auch hier so intensiv, seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Ist das intensiv oder ist das intensiv? Tag und Nacht schreien, hast du überhaupt schon mal geschrien? Das ist ja sowas, ne? Und in Hebräer, irgendwo, 5 Vers 8 oder 8 Vers 5, ich weiß nicht, habe ich gefunden, dass es heißt, auch von Jesus. Und Jesus betete mit starkem Geschrei und Tränen. Mit starkem Geschrei und Tränen. Jesus. Ich meine, mein Bild von Jesus war, ehrlich gesagt, überhaupt nicht so, dass es sein könnte, dass der so betet. Das war für mich ein Schock, diese Bibelstelle. Ich habe mir gedacht, ich kenne niemanden und ich kenne keine Gemeinde, ich kenne gar nichts, was diese Intensität hat. Aber wir folgen Jesus. Ja, natürlich folgen wir Jesus. Ja, hallo. Wie denn? Ja, wir brauchen die Kraft, ne? Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Kraft. Habt ihr euch nicht gewundert, dass diese Evangelien, über welchen Zeitraum sprechen wir, in denen alles das, was da geschrieben ist, geschehen ist? 3 Jahre. 3 Jahre. Gehen schnell rum. Hä? Und das heißt doch, wenn man alles aufschreiben würde, hätte man alles aufgeschrieben, was der Herr getan hat, würde die Welt wohl die Bücher nicht fassen. 3 Jahre. Evangelien, kleine Auswahl. Aha, sagen die komatösen Patienten. Das gibt's doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Wie kann denn ein Mensch das in 3 Jahren getan haben? Ja. Ein Mensch kann das. Aber was sind wir? Wir müssen den Herrn danach fragen. Jeder für sich. Wie ist der Zustand meiner Lebendigkeit? Wie lebendig bin ich eigentlich? 5%, 10%? Wo bin ich? Kann ich auf 20% kommen? Ja, das wäre schon so viel mehr. Ja. Ich erzähle immer gern die Geschichte, dieser Eindruck, den wir im Gebetskreis hatten, dass jemand mit seiner Kaffeetasse unter dem Niagarafällen stand und zum Herrn sagte, gib mir mehr. Herr, gib mir mehr. Ja, aber in diese Tasse geht einfach nicht mehr rein, als was in diese Tasse reingeht, ob der Niagarafell da drauf fällt oder der Wasserhahn an ist. Es liegt nicht an Gott, der uns mehr geben muss. Unsere Kapazität müsste sich erweitern, dass unser Maß vielleicht von der Tasse zum Eimer wird, dass wir mehr aufnehmen können, mehr in uns bleiben kann von dieser Kraft. Es heißt, von Jesus Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Natürlich nur die Guten, die Braven, die Frommen. Oder steht da wirklich unverschämterweise einfach alle. Die Kraft hat gar keinen Unterschied gemacht. Also, Hammer. Alle. Und die Kraft macht das einfach. Wir sehen ja dann bei Petrus auch, wie Petrus dann, ne, der war ja dann nicht Jesus, sondern Petrus. Und da reichte er seinen Schatten, ne? Er ging und sein Schatten fiel auf die Kranken und auf die Dämonisierten und was. Und die wurden geheilt und die Dämonen liefen weg. Sein Schatten reichte, er musste nur vorbeigehen. Hast du schon mal einen Kurs im Vorbeigehen gemacht? Hier, ein ausführliches Arbeitsbuch, 40 Tage Vorbeigehen üben. Es ist so... Das Evangelium ist ganz naiv. Das ist sowas von einfach. Du musst einfach irgendwo hergehen. Und schon passiert's. Warum? Weil Kraft auf dir ist. Wenn keine Kraft auf dir ist, kannst du auch das Buch über 40 Tage vorbeigehen machen. Funktioniert nicht. Wenn die Kraft kommt, hat sie diese Wirkung. Die macht das einfach. Ja? Du kannst nicht mehr normal in der U-Bahn sitzen, nach Hause fahren. Ja, das geht ja nicht. Du bringst die U-Bahn durcheinander. Die Leute, die Dämonen schreien, Hilfe, Hilfe, lasst uns raus. und die Kranken, ja, das ist einfach, und du tust gar nicht, du sitzt einfach da. Du sagst, ich war das nicht. Ich sitze nur hier, ich will auch nur nach Hause. Aber du kommst nicht nach Hause. So einfach kommst du nicht mehr nach Hause. Hallo? Das sind die Probleme, die wir kriegen, wenn wir Überfluss haben. Na, wenn wir Frucht bringen, reichlich, 30, 60, 100-fältig, wenn die Dinge passieren einfach. Du machst das nicht, es passiert einfach. Dann hast du ein Problem. Ne? Weil das normale Leben ist vorbei. Das ist ja das neue Normal, dass du nicht mehr so einfach nach Hause kommst. So ist das. Es ist nicht eine Leistung. Es ist Reife. Du wirst reifer. Du kannst mehr von dieser Kraft, diesem Feuer, dieser Heilungssalbung, du kannst mehr davon in dir halten. Das ist die Wiederherstellung des Körpers, des Gefäßes. Wir gehen durch viele Jahre intensiver Wiederherstellung. Und es geht in die Tiefe und viele Lecks werden gekittet und du wirst an vielen Stellen geheilt. Innere Heilung. Wie lange sind wir damit schon dran? Seelsorge. Ohne Ende. Aber das Ziel ist, dass eines Tages der Moment kommt, der Körper, das Gefäß ist wiederhergestellt. Das Öl kann hinein. Und wenn das Öl in dem Gefäß ist, was brennt dann im Docht? Das Öl. Die Lampe brennt, ohne auszubrennen, weil sie genug Öl hat. Und sie brennt. Und so sollst auch du brennen, ohne auszubrennen. Wir haben viele Leiter, die ausbrennen, viele Mitarbeiter, die ausbrennen, weil sie haben gar kein Öl oder so wenig und sie brennen aus. Aber wir, wenn wir es heute begreifen, wollen einen Weg in die Fülle gehen. Ha? Von Fülle zu mehr Fülle. Von Kapazität zu mehr Kapazität. Ja, von einem Maß zu einem größeren Maß. Das ist der Weg, den wir gehen sollen. Oder willst du widersprechen? Nein, ich bleibe auf meinem Platz. Da habe ich ein Recht drauf. Ja, bitte. So, das Christsein ist ein Weg, ein Prozess, eine Bewegung. Da gibt es keinen Stillstand. Wir wachsen weiter, bewegen uns weiter, gehen weiter. Wir sind nicht mehr die von gestern. Schön wäre, wenn wir die von morgen wären, weil der Geist uns schon das Kommende verkündigt. Ich meine, manche von uns haben die Erfahrung gemacht, wie wunderbar das ist. Du bist so stark im Geist und du weißt alles, was kommt. Und es ist unglaublich. Ja? Es ist unglaublich, weil du weißt, kannst es ja nicht wissen, aber du weißt es trotzdem. Du weißt es alles. Das ist ein Teil der Erleuchtung. Auf einmal weißt du es alles. Es ist so in einem Schnipp und du weißt. Du hast es gar nicht gelernt. Du hast nicht die Bücher alle gelesen. Auf einmal ist der Moment eine Erleuchtung, eine Offenbarung. Und du siehst, was abgeht. Damit bist du den Toten unheimlich überlegen. Weil du kannst sagen, und das können die nicht, du kannst sagen, was passiert. Die Propheten sagen nicht nur das, was kommt, sie sagen auch, was im Moment abgeht. Und sie haben diese Gnade, dass sie das mit wenigen Worten klar sagen können. So und so sieht es aus. Und jeder weiß, ja, es ist wohl so. Das hat Kraft, das ist wohl so. Ja, also wenn in dir drin Widerstand ist gegen das immerwährende Gebet, gegen das intensive Gebet, gegen das Gebet mit Flehen und Weinen und Schreien. Leute, ist das die Schrift oder nicht? Wollen wir die Schrift oder wollen wir sagen, nö? Wir behaupten nur, wir wären schriftgemäß. Aber natürlich sind wir nicht schriftgemäß, weil wir richten uns ja nicht danach, sondern wir richten ja das nach uns. Und in unserem Allianzgebet hat noch nie jemand geschrien, hallo, wo kommen wir hin? Und Leute, wenn das kommt, das ist für die Gemeinde völlig irritierend, wenn der Geist kommt, wenn die Leute auf einmal nicht mehr an sich halten können, wenn Leute laut werden, wenn Leute intensiv werden, wenn Leute irgendwie ihre Emotionen wieder entdecken und auf einmal mit Gefühl beten und nicht nur mit dem Kopf, das ist wild, das ist man nicht gewohnt, das ist man ist davon ja wie überrollt, ja, das gibt es doch nicht, aber genau so ist es. Es heißt von Elisabeth, ne, die dann auf einmal schwanger wurde, die alte Elisabeth. Da heißt es doch von der, als dann ihre auch dann Schwangere, die göttlichen Geburten kamen ja dann zusammen. Das ist ja auch noch toll, die Geschichte, dass die da sich gefunden haben. Naja, also Maria kam hin und dann steht da die Elisabeth, die alte, unfruchtbare Elisabeth, ich weiß nicht wie alt, jedenfalls alt. Jedenfalls, sie wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie rief mit lauter Stimme. Wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn mich besucht und so weiter. Aber mir ist wichtig, sie wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das Kind hat ordentlich mitgemacht. Es hüpfte vor Freude. Es ist, wenn der Heilige Geist kommt in Versammlungen, die Leute können nicht mehr sitzen bleiben, aber man ist immer gesessen. Jetzt wird wirklich schwierig. Ne? Du meinst, du musst platzen. Du möchtest aus dir raus, du möchtest laut werden, du möchtest mit lauter Stimme, möchtest du sagen, was ist, und du möchtest hüpfen und du musst in Bewegung kommen und oh, ist aber nicht vorgesehen. Ja, ich sage das nicht gegen die Gemeinde sind wir und wir kommen von einer Phase in eine andere, Amen, einer reife Phase in eine andere. Wir werden von 5 nach 6 verschoben. Die 6-Jährigen kommen sich sehr viel erwachsener vor als die 5-Jährigen. Ich weiß, das ist einfach so. Aber es ist eine Verschiebung. Wir wachsen weiter. Wir gehen von einer Stufe in eine andere Stufe. Wir bleiben nicht Kleinkinder. Wir werden jetzt zu den etwas größeren Kindern. Seid ihr dabei? Die Hoffnung der Gemeinde ruht in Wahrheit darauf, dass ein paar Leute reifer werden, oder? Die paar Leute könnten nur wir sein. Für Schaumburg-Lippe. Werdet reif. Eure Kapazität kann zunehmen. Einer schlägt 1000. Das kann keiner von uns dabei gemeint sein, natürlich. Das ist hypothetisch. Einer schlägt 1000, 2 schlagen 10.000. Das war dieser Richter, Simson, ne? Simson. Okay, und der, über den kam der Geist des Herrn und dann hat er diesen Eselskinnbackenknochen da gefunden und hat 1000 Philister geschlagen. Ein ganzes Heer. Der eine Typ mit einem Knochen. Ist das normal? Hallo? Das ist ja wieder so eine Geschichte. Absurd bis dort hinaus. Aber der eine Typ, der Geist des Herrn, kommt auf ihn. Der nimmt diesen Knochen und kommt gegen 1000 Mann an. Wie ist dein Kampfstatus? Mann gegen Mann. Meinst du, du schaffst einen Philister? Der ist gerüstet. Du hast keine Ahnung. Schnell im Internet nachgucken. Was mache ich, wenn ich einem Philister gegenüberstehe? Antwort: Lauf. Lauf. Wir haben zu kämpfen mit den Gewalten, mit den Mächtigen und. Hier ganz real, die Philister und der. Ja, aber der Geist des Herrn kam über ihn und er hat einen und noch einen. Was machen wir, wenn wir gegen 2, gegen 4, gegen 5, gegen 10? Es geht überhaupt nicht, es ist unausdenkbar. Aber die Schrift bestätigt, einer schlägt 1000. Ja, also was ist das für eine Dimension? Was sind das für Dimensionen? Wir müssen uns klar werden, diese schriftgemäßen Dimensionen sind dem, was wir kennen, haushoch überlegen. Man kann auch anders leben. Man kann ein anderer Mensch sein. Die Bibel will auch, dass wir andere Menschen werden. Wir könnten Menschen sein, die Kraft haben. Es ist so vorgesehen. Aber wir haben irgendwie es hingekriegt, durch 2000 Jahre lang Kirchengeschichte alles so runter zu holen. Und jetzt ist Gott langweilig. Ja? Da fehlen einem die Worte. Ne?
jetzt ist Gott langweilig. Jetzt haben wir es geschafft, Gott ist langweilig, wir übernehmen. Bleib im Himmel, wir haben hier alles unter Kontrolle. Hurra! Aber der Herr hat vor, wiederzukommen. Und er fängt bei uns damit an und sagt, gebt mir das Zepter wieder ab. Gebt mir eure Selbstkontrolle ab. Ihr habt alles euch angepasst, jetzt werde ich euch mir anpassen. Ja, ich habe mir euer Spiel lang genug angeguckt, jetzt wird Zeit, dass ihr mich anguckt. Wechsel der Rollen, radikaler Wechsel der Rollen. Jetzt ist er dran und wir richten uns nach ihm und nicht ihn nach uns. Wie wäre das? Ja, wäre das nicht gut? Wäre das nicht eine Art Demütigung, die wir mal, uns mal erlauben könnten, dass wir sagen, jetzt hören wir mal auf, Gott nach uns zu richten. Wir sind jetzt mal bereit, uns nach ihm zu richten, bei vollem Risiko. Eselskinnbacken, ne? Es gab eine Witwe mit so ein bisschen Öl und Mehl, ja? Und dann wurde gesagt, ja, hol mal alle Gefäße von allen Nachbarn, hol mal alles zusammen, was geht. Ja, klar, natürlich. Hättest du es gemacht? Und dann wurde das Öl, hörte nicht auf und das Mehl hörte nicht auf, bis alles voll war. Ist das Fülle? Ja, dann war alles voll. Leider hatten sie nicht mehr an mehr gedacht. Die hätten, wenn sie das auch nur geahnt hätten, wahrscheinlich noch ein bisschen Größeres organisiert. Vielleicht einen Lastwagen. Oder ich weiß es nicht, etwas, was für 100.000 Menschen reicht. Und glaubt ihr, das Mehl hätte aufgehört und das Öl? Nein, es hätte alles aufgefüllt, was man ihm zur Verfügung gestellt hätte. Aber man hat eben nur das zur Verfügung gestellt, was man zur Verfügung gestellt hat. Und wir hatten auch noch ein paar andere Gefäße, da mussten wir unseren Krempel drin lassen. Tut uns leid. Müssen ein paar mehr Leute verhungern. War ja Hungersnot. Leute, wir sind sowas von rausgefordert, oder? Was passiert, wenn es passiert? Ja, dann kippt dein Krempel aus. Hallo, dann alles ran. So viel Kapazität freimachen, wie überhaupt nur geht. Hallo? Natürlich. Hast du vielleicht noch ein Kinderplanschbecken, was du noch aufblasen könntest? Werd kreativ. Denk mal nach. Schieb es nicht auf die Gemeinde. Was hast du, du liebe Witwe? Ich habe nichts. Ich kann nichts. Und der Geist schwebt über dem Nichts und macht daraus alles. Ja. Okay, jetzt habe ich euch genug zugetextet. Kauft die Bücher. Lasst uns darin zusammenbleiben. Es wäre sehr schön, überlegt euch das, ob ihr kommt zu diesen Veranstaltungen, dass wir einfach zusammen weitermachen. Für einen allein ist das alles viel zu krass. Ja, du für dich alleine kannst den Hammer nicht aushalten, ich auch nicht. Aber zusammen können wir vielleicht schon, ne? Und uns darin unterstützen, dass wir in diesem Übergang von Wüste zu Kanaan, dass wir Fortschritte machen. Okay? Amen.